So, Manuela liest uns den Text vor, Apostelgeschichte Kapitel 13, ab Vers 4 bis 12, glaube ich. Ja.
Nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleukia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn.
Die Überschrift über diese Begebenheit möchte ich nennen: Gottes Wort bewirkt, wozu es gesandt ist. Saulus und Barnabas haben eine Strategie. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, das ist praktisch die erste Stadt, in die sie gekommen sind in Zypern, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Wir hatten das schon gesehen, aber es ist im Dienst des Apostels Paulus strategisch. Er geht immer zuerst zur Synagoge, oder wenn es keine Synagoge gibt, dann geht er zu, schaut er, ob es zumindest einen Gebetsplatz der Juden gibt, wie wir das später dann in der Stadt Philippi zum Beispiel sehen werden. Das hat zunächst mal einen Grund, weil Gott festgelegt hat, dass Israel sein Volk ist, sein Volk. Was der Kurt vorhin gesagt hat, wir sehen, Gott hat einfach eine Wahl getroffen, eine Erwählung. Er hat einen Mann, Abraham, erwählt, um aus ihm ein Volk zu bilden, das ihm in ganz besonderer Weise gehört und mit dem er auch in ganz besonderer Weise umgehen wird. Zum Vorbild und zum Segen für die ganze Welt. Das ist der Sinn, warum Gott diese Erwählung getroffen hat. Und deswegen geht auch der Saulus und der Barnabas zuerst in die Synagoge zu ihren jüdischen Brüdern und Schwestern, weil sie von Gott erwählt sind. Und ihnen zuerst die gute Botschaft gehört. Und dann aber auch den Griechen, heißt im neutestamentlichen Sinn in der Regel der Rest der Menschheit. Alle anderen Völker. Auch sie sollen gesegnet werden. Aber das ist von Gottes Wort her strategisch bedingt, dass Paulus so vorgeht. Der zweite Aspekt, warum er so vorgeht, so überlegt, ist, weil er dort die offensten Herzen finden wird, das Evangelium auch anzunehmen. Er trifft, das weiß er ganz genau, in den Synagogen seine jüdischen Brüder und Schwestern, die auf den Messias warten. Egal mit welcher genauen Einstellung und Vorstellung sie diese Erwartung haben, aber sie warten, dass der Messias kommen wird. Denen muss er nicht viel erklären, da kann er gleich richtig loslegen mit biblischer Verkündigung, weil sie das verstehen und weil sie das Wort kennen und weil sie auf den Messias warten. Aber er trifft dort auch jüdische Brüder und Schwestern, die eigentlich früher aus den Heiden richtig konvertiert sind zum jüdischen Glauben, zum jüdischen Gott, sogenannte Proselyten. Und er trifft in der Synagoge auch welche, die noch keine Proselyten sind, welche aus den Griechen sozusagen, aus den Heidenvölkern, die aber schon an den Gott Israels im Herzen gläubig geworden sind. Die einfach erkannt haben, hey, was die dort in der Synagoge verkündigen, das ist viel logischer als mein Heidentempel. Die vielen Heidentempel, die um mich herum hier sind, die Götter, die sich gegenseitig niedermachen, das waren nicht wenige, die der Synagoge zugeneigt waren und auch in den Synagogengottesdienst gingen, ohne dass sie den Schritt ganz getan haben, im vollen Sinn Juden zu werden. Und das wusste Paulus und auch deswegen ist er immer zuerst in die Synagoge gegangen, weil Paulus, jetzt sage ich euch mal, und es liegt mir einfach so am Herzen, der war ein geistlicher Mensch, vom Geist Gottes getrieben und deswegen hat er einen hellen Verstand bekommen. Und deswegen hat er überlegt gehandelt. Der ist nicht einfach losgegangen, das Herz voll, ja, und jetzt schauen wir mal, was passieren wird. Der hat sich überlegt, wohin ich gehe und genau, wem ich verkündigen werde. Das fehlt uns manchmal. Ja, wir glauben, Geistesleitung besteht manchmal darin, dass wir alles nur spontan machen. Sprich unüberlegt. Aber das ist nicht der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Heilige Geist macht unseren Verstand hell und wach und unterscheidungsfähig, er erneuert unser Denken, sagt der Paulus im Römerbrief. Ja. Und so ist es wichtig, dass wir das verstehen und als Vorbild für uns nehmen, dass auch wir als Einzelne und als Gemeinde uns vom Geist Gottes leiten lassen und überlegt evangelisieren und überhaupt überlegt unser Leben gestalten. Wenn ich ein Kind bin und alles spontan mache, das ist okay. Das ist vielleicht auch im Glaubensleben so. Aber man wächst heran und wenn man geistlich heranwächst, dann sollte man im Verstand geistlich geprägt zunehmen und immer klarer und überlegter handeln für alle Bereiche unseres Lebens. Für unsere Verkündigung, unser Gemeindeleben soll deswegen auch, ich sage jetzt mal, ohne jedes Detail vorher zu planen, aber es sollte grundsätzlich, wir sollten schon überlegt und strategisch leben, auch als ganze Gemeinde. Und deswegen lernen wir zunächst hier mal von Paulus und Barnabas, von diesen zwei Aposteln, wie wir nachher sehen werden, heute noch nicht in dem Text, aber in der nächsten Folge. Die zwei werden Apostel genannt. Wir können von ihnen lernen, dass wir uns diese Frage stellen, wird durch deinen Dienst, konkret die Gemeinde in Senden gebaut. Ist das, was ich mache, wirklich ein Beitrag? Ich bin ja nicht umsonst hier in der Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich in der Gemeinde in Neu-Ulm wäre, dann wäre mein Auftrag zu gucken, dass die Gemeinde in Neu-Ulm gebaut wird. Wenn ich leben würde in, was weiß ich wo, ja, sage ich mal, meine alte Heimatstadt Forchheim, Oberfranken, dann wäre das dort mein Auftrag. Dann müsste ich mir überlegen, wie baue ich dort durch meinen Dienst die Gemeinde. Senden, und da meine ich natürlich auch die Umgebung hier, einfach die natürliche Einzugsumgebung für die Stadt Senden, Föhringen bis Illertissen und ja, natürlich Illerkirchberg und in diese Richtung und auch in die andere Richtung. Das ist unser natürlicher oder geistlicher Auftrag von Gott. Und ich stelle mir die Frage, wie kann ich diesen Auftrag durch mein persönliches Leben, durch meinen Dienst gut erfüllen? Wird durch meinen Dienst die Gemeinde, ist langsam dunkel geworden hier, wird durch meinen Dienst die Gemeinde hier in Senden gebaut? Erreicht dein Dienst Menschen in Senden und in den umgebenden Orten, die da einfach dazugehören im Grunde? Stellst du dir vielleicht die Frage, wen lädst du für den nächsten Alpha-Kurs ein? Oder wen lädst du vielleicht zu Royal Ranger ein? Vielleicht hast du in der Familie, in der Nachbarschaft Menschen, die Kinder haben, wo du einen guten Bezug dazu hast, dass du sie einladen kannst. Oder mal zu einem Mammuttreffen. Ja, wenn wir Männer uns treffen. Vielleicht kennst du einen Mann, wo du sagst, hey, der geht eigentlich auch gerne mal wohin, eine kurze Wanderung und ein gescheites Bier am Schluss. Ja, also das kann man sich ja leicht überlegen, kann man sich Gedanken machen. Dadurch baue ich Gemeinde Jesu hier in Senden. Oder vielleicht kennst du jemanden, den du gut zu Frühstück und mehr einladen kannst. Ist klar, das wird jetzt nicht der Berufstätige sein, der am Vormittag normalerweise arbeiten geht, aber vielleicht kennst du jemanden, der Schicht arbeitet. Vielleicht kennst du jemanden, der schon Rentner ist, Rentnerin ist. Hey, den lade ich zu Frühstück und mehr ein. Das bedeutet ein Stück strategisch seinen Dienst tun. Wenn ich mir erst Gedanken mache, wen ich einladen will, zum Beispiel zum nächsten Alpha-Kurs, wenn die Flyer ausgeteilt werden, dann ist es zu spät. Weil so schnell fällt mir niemand ein, wo ich plötzlich einen Bezug dazu haben könnte. Wenn ich wirklich strategisch dem Herrn dienen will, und dadurch anderen Menschen die Liebe Gottes bringen, dann bedeutet das, dass ich mich jetzt aufmache, dass ich dem Herrn die Frage stelle, Herr, wer ist in meinem Leben, im Alltag, wen du mir reinstellst, wem kann ich einfach schon in der Liebe Gottes begegnen, wem kann ich dann irgendwann, wenn die Zeit passend ist, auch zu Alpha-Kurs oder Ähnlichem einladen. Das können wir von Barnabas und Paulus nehmen. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist es strategisch zu sagen, ich sage jetzt nicht, dass wir das machen müssen, aber so eine Anregung, wenn die Royal Ranger waren ja Team, glaube ich, am Freitag auch im Stadtpark, habe ich es richtig mitbekommen, oder bin mir nicht ganz sicher, aber irgendjemand war doch von euch im Stadtpark. Wenn die Royal Ranger in einem gewissen Turnus regelmäßig einfach im Stadtpark sind, dort irgendwie Feuerle haben, einfach ihr Teamzeit machen oder als ganze Ranger-Gruppe mal dort sind. Das muss ja nicht jede Woche sein, versteht ihr, sondern einfach in gewissen Abständen. Aber das wird bekannt und da kommen Kinder, da bin ich mir ziemlich sicher, ganz automatisch wie ein Magnet kommen die dahin. Und man kann sie einfach mit hineinnehmen und sie irgendwann einladen und sagen, hey, wir treffen uns jeden Freitag sowieso. Du kannst gerne auch da kommen, wenn wir uns in der Germanenstraße treffen. Das bedeutet für mich einfach strategisch ein Stück auch evangelistisch zu leben, aber überhaupt in unserem ganzen persönlichen Dienst, aber eben auch letztlich dann als ganze Gemeinde. Der Heilige Geist ist stärker als alle Finsternis des Widersachers. Das sehen wir, als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der hieß Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Ein Zauberer wird er genannt. Zauberer, einfach weil er, sei es durch Betrug oder sei es durch echte übernatürliche Wirken von der falschen Seite, durch Dämonen letztlich befähigt worden ist, Dinge zu tun, die vielleicht andere in Staunen versetzen. Solche Sachen sind ja in unserem Land auch verbreitet. Ja. Wie gesagt, ich glaube persönlich, dass da immer eine große Mischung ist aus Betrug und manche tatsächlich, die mit Dämonen im Bunde sind und dann tatsächlich auch etwas mehr bewirken können als der natürliche Mensch. Aber es wird nie zum Heil für die Menschen sein, die sich darauf einlassen. Aber für uns zum Beispiel, wenn du jemals zu einem Geistheiler gegangen bist, dann würde ich dir einfach sagen, dann geh zu Gott, nimm vielleicht in dem Fall auch jemanden, der für dich mitbeten kann und bekenn das dem Herrn als Schuld, dass du dich nicht an ihn gewandt hast, sondern letztlich an den Satan oder seine Untertanen. Denn wenn echt Geistheile was bewirken können, was Übernatürliches, dann haben die das nicht von Jesus. Der wird auch nicht verherrlicht dadurch. Oder wenn du zu einer Seherin gegangen bist, die dir die Zukunft voraussagen soll, dann hast du dich nicht an den Herrn gewandt, der deine Zukunft wirklich kennt, sondern du hast dich an den Teufel gewandt und seine Untertanen. Und du wirst mit Sicherheit auch nicht die Wahrheit dort erfahren. Du wirst in der Regel dort rausgehen und in der Regel von Angst ergriffen werden. Ich sage das einfach, weil ich das in der Seelsorge gelegentlich auch schon mitgekriegt habe. Das ist nichts, was Menschen voranbringt, sondern im Gegenteil, Menschen fesselt meistens in Angst, weil sie die Zukunft plötzlich fürchten. Er wird auch ein falscher Prophet genannt, dieser Bar-Jesus oder Elymas, wie er auch genannt wird. Ein Prophet ist ja grundsätzlich jemand, der sagt, ich spreche im Auftrag Gottes. Das meint nicht nur unbedingt die Zukunft vorhersagen, sondern ganz grundsätzlich jemand, der sagt, ich spreche im Auftrag Gottes, der ist ein Prophet. Und da gibt es eben wirklich wahre Propheten in der Gemeinde Jesu. Das ist eine Gabe, die der Heilige Geist uns gibt. Und ich wünsche mir persönlich, dass wir noch viel mehr prophetisch reden, auch im Gottesdienst, dass wir Eindrücke von Gott empfangen, sei es Bibelworte sei es was, was dem Glauben gemäß ist, und das einfach weitergeben, um die Gemeinde, um die Brüder und Schwestern zu stärken. Es ist was ganz Wertvolles, wenn der Geist Gottes dir was ins Herz legt, dass du einfach weitergibst. Du weißt oft gar nicht, wie das, was du sagst, das scheint dir vielleicht sehr selbstverständlich und einfach, irgendein guter Vers aus der Bibel, aber für einen anderen ist es plötzlich etwas, was seinen Glauben stärkt in seiner Situation. Das ist so, dass wir das in der Regel nicht wissen, was wir dadurch anderen Gutes tun. Man kann nachher auf die Person zugehen und kann sagen, hey, mir hat das Wort wirklich geholfen, das hat mich gestärkt. Das ist ganz gut, wenn man vielleicht so Feedback dem anderen gibt, weil der vielleicht doch das erste Mal mit Zittern irgendwie ein Wort weitergibt, ja, und dann weiß er, hey, das war wirklich vom Herrn, das war vom Heiligen Geist. Das ist wahres prophetisches Reden. Und die Heilige Schrift ist ja zum großen Teil voll von Prophetenbüchern. Auch im Neuen Testament gibt es ein Buch, das praktisch komplett prophetisch ist. Das ist die Offenbarung des Johannes. Aber es gibt eben auch falsche Propheten. Und wenn ich heute so im Internet manchmal durchblättere, dann begegnet mir das eine oder andere, nicht, dass ich danach suche, aber das begegnet dir, wenn du bestimmte Themen hast, dann kommt auch manchmal so etwas mit rein, ja. Und dann denkst du dir, oh crazy, was ist alles im Namen Gottes, ja, für verrückte Dinge gibt, das ist unglaublich, ja. Und wir müssen da schon immer wachsamer sein. Wir brauchen wirklich das Wort Gottes, damit wir prüfen können, was gut und vollkommen ist und was wirklich falsch ist. Und es ist nur der Geist Gottes und das Wort Gottes, die uns fähig machen zu unterscheiden, dass wir nicht irgendwelchen Märchen folgen. Die Märchen nicht, die sind nicht ungefährlich. Ja. Es gibt viel Verdrehung von Gottes Wort. Das meine ich vor allem dem, was ich da manchmal im Internet, was ich da so sehe. Da gibt's ja Auslegungen, wo ich mir denke, hoffentlich hört es möglichst wenige Menschen, die so falsch sind, die so verdreht sind. Biblische Texte, ja, ist unglaublich. Also die Verdrehung ist auch falsche Prophetie. Ja, da behauptet jemand, er würde im Auftrag Gottes reden und ist es dann doch nicht. Ja. Falsche Religionen überhaupt. Falsche Religionen sind eine massive Verführung von Menschen. Und da gibt es auch falsche Richtungen, die unter dem Namen des Christentums laufen. Ja, keine Frage. Was dir da helfen kann und was Paulus und Barnabas mit Sicherheit in einem hohen Maß hatten, aber auch eingeübt haben, weil sie das Wort Gottes studiert haben, richtig in ihr Leben hineingelassen haben, sich vom Wort Gottes haben prägen lassen, ihr Leben lang. Wir brauchen die Geistesgabe der Unterscheidung der Geister. Ich habe einmal in meinem Leben als junger Pastor, weil ich gemerkt habe, ich muss so viele Entscheidungen treffen für eine ganze Gemeinde. Es ist mir so wichtig gewesen, zu wissen, dass ich wirklich Gottes Spur erkenne und dementsprechend auch Entscheidungen treffe. Ich habe den Herrn gebeten, dass er mir den Geist der Unterscheidung der Geister schenkt, diese Geistesgabe. Und jeder Christ kann die in einem gewissen Maß haben, zumindest so, dass du für dein eigenes Leben unterscheiden kannst, weil sonst wärst du ja irgendwelchen Lügen sozusagen völlig wehrlos ausgesetzt. Jeder hat diese Gabe und braucht sie auch, aber vielleicht brauchst du sie auch, um deinen Dienst, dass dein Dienst sozusagen, den du für andere tust, auch wirklich im Geist Gottes geschieht und nicht in irgendwelchen menschlichen Dingen. So, wenn wir uns an falsche Dinge gewandt haben, ja, was ich gerade so ein bisschen angerissen habe, dann bitte ich dich im Namen Jesu, sag dich davon los, kehr davon um, wenn das in deinem Leben irgendwann der Fall war. Das ist für den Herrn möglich, er schenkt jedem Vergebung und Gnade, aber damit du diese Dinge los wirst und womöglich auch wirklich Bindungen, dämonische Einflüsse in unserem Leben. Wir müssen mit denen nicht weiterleben. Also ich glaube schon, dass grundsätzlich, wenn jemand ein Kind Gottes wird und von Neuem geboren wird, dass da die Macht der Finsternis gebrochen wird. Aber dennoch glaube ich, dass es Einflüsse gibt, Lügen, die wir glauben, die sich in unserem Leben negativ weiterhin auswirken können, aber auch geistliche Einflüsse, die wir rausschmeißen müssen. Und das können wir, indem wir uns einfach bewusst an Herrn Jesus wenden, ihn um Vergebung bitten und auch vielleicht einen Bruder oder Schwester an die Seite nehmen und sagen, kannst du für mich beten? So, der Apostel Saulus hier noch, ja, der und Barnabas, die begegnen hier einem verständigen Mann, einem Statthalter, Sergius Paulus. Der ist deswegen hier genannt ein verständiger Mann, weil der begehrt, das Wort Gottes zu hören. Und es gibt immer wieder auch solche Menschen. Da rennst du eine offene Tür ein. Ja. Und sei da auch wachsam, wenn jemand sagt, hey, wie ist denn das? Vielleicht kann er die Frage gar nicht richtig formulieren, wenn du mich früher gefragt hättest, bevor ich Jesus gekannt habe, erklär mir mal das Evangelium, so hätte ich das nicht gefragt. Ja. Weil den Sprachjargon hätte ich gar nicht drauf gehabt. Ich hätte vielleicht gesagt, wie ist denn das mit Gott? Ja, oder wie gibt es ihn wirklich? Oder keine Ahnung, irgendwie so. Das signalisiert, hey, ich will mehr wissen. Dann investiere in so einen Menschen. Nimm dir Zeit, dich mit ihm zu treffen, ihm das Evangelium von Jesus näher zu erläutern. Mit ihm vielleicht einfach dich auch mal zu treffen, ein paar einfache, wichtige, zentrale Bibelstellen einfach zu lesen und zu sagen, hey, das bedeutet, dass Jesus zu uns gekommen ist. Johannes 3,16 zum Beispiel, ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn für uns hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist so eine zentrale, einfache Stelle, die ich mit jemandem durchgehen kann. Dieser Statthalter, der war also sehr interessiert, was Barnabas und Paulus hier auf der Insel machen. Der hat anscheinend schon mitbekommen, dass die, wo sie auf dem Weg über die Insel Zypern da waren, dass sie verkündigt haben, und der hat das irgendwie, hat es so große Wirkung schon gehabt. Es wird uns nicht näher berichtet in diesem Fall, was sie in Zypern hier alles gemacht haben. Nur die erste Stadt wird uns berichtet und dann Paphos ist praktisch ganz am Westen die Stadt. Das ist übrigens sozusagen die Hauptstadt damals gewesen, ja, die politische Hauptstadt, in dem der römische Statthalter gewohnt hat und seinen Sitz hatte. Aber sie verkündigen dem Sergius Paulus, aber da ist auch dieser Pfarr Jesus anwesend, der irgendwie offensichtlich zum Gefolge von dem Statthalter gehört hat. Da widerstand ihnen der Zauberer Elymas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, hier sehen wir das erste Mal den Switch vom Namen. Hier an dieser Stelle wird der Saulus zum Paulus. Der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes sah ihn an und sprach, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? rechne durchaus auch, wenn du verkündigst, kann auch Widerstand auftauchen. Dieser Widerstand kann viele Varianten haben. Wir sehen das dann im Dienst des Paulus, der hat fast in jeder Stadt hat er Widerstand in verschiedensten Formen. Ja, in dem Fall ist es ganz persönlich dieser eine Mann, dieser Bar Jesus. Aber sowas kann dir einfach begegnen. Lass dich davon nicht erschrecken. Das ist irgendwie normal, weil diese Welt, in der wir leben, eben nicht von vornherein Jesus dient. Da gibt es eben auch Widerstand, geistlichen Widerstand, der sich dann zeigen kann. Aber dieser Saulus und sicherlich auch der Barnabas, und das ist jetzt für unser Leben der entscheidende Punkt, voll Heiligen Geistes. Wir können alles andere vergessen, aber wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir müssen im Wort Gottes fundiert sein, ihr Lieben. Deswegen brauche ich jeden Tag in der Regel, irgendwo lese ich ein Schriftwort. Und wenn ich wenig Zeit hatte, ich sage nicht, dass ich jeden früh halbe Stunde stille Zeit hatte, ja, obwohl ich Pastor war, ja, und Pastor bin, aber ich habe mir fast jeden Tag zumindest einen Vers genommen. Das ist natürlich Schmalspur, das kannst du nicht auf Dauer machen, nur einen Vers. Aber ich habe auch, ich will einfach ehrlich sein, ich habe eben auch Tage gehabt, wo ich nur einen Vers mir genommen habe, reingezogen habe, ja, sei es das Losungsbuch oder sei es den Spurgeon gelesen habe. Ja. Unser menschlicher Geist braucht das Wort Gottes und wir brauchen den Heiligen Geist. Bitte den Herrn, der den Heiligen Geist gerne gibt, bitte ihn, dass er dich immer wieder erfüllt. Das kannst du eventuell spüren, das kannst du nicht spüren, aber du wirst es merken, ob du voll Heiligen Geistes bist. Der Herr steht zu dir, wenn du gerade irgendwas für ihn tust. Dann wirst du plötzlich merken, dass du voll Heiligen Geistes bist. Da merkst du im Dienst, in der Arbeit sozusagen für das Reich Gottes, da merkst du, der Herr ist bei mir und du hast einfach, du kannst den Herrn bezeugen. Das ist schon eine Frucht, wenn man voll Heiligen Geistes ist. Es gibt, wenn wir voll Heiligen Geistes sind, einfach werden wir erleben, dass wir geführt werden. Hier der Saulus, wie er hier mit diesen Elymas umgeht, das ist ganz spezifisch, so geht er gerade mit diesem einen Mann um. Wenn du siehst, wo er an anderen Stellen, in anderen Städten später Widerstand kriegt, geht er ganz unterschiedlich mit um. Ganz unterschiedlich. Wir brauchen also die Führung des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist in uns wirken darf, dann haben wir auch Vollmacht. Dann können wir auch Dinge tun, die wir so ohne den Geist Gottes nicht tun könnten. In diesem Fall, er gebietet dem Mann quasi, er verbietet ihm das Wort, wenn du so willst, ja, und er tadelt ihn heftigst. Und zum Schluss ist dieser Mann für eine gewisse Zeit auch noch blind. Das ist einfach aus der Vollmacht des Heiligen Geistes heraus. Und warum sagt er zu diesem Bar Jesus? Bar Jesus heißt auf Deutsch übersetzt eigentlich, das ist der Sohn des Jesus. Also dem sein Vater hat wahrscheinlich Jeshua geheißen oder Joshua geheißen. Ja, der Sohn des Joshua ist es. Ja, hat natürlich mit unserem Herrn Jesus nichts zu tun, aber es ist derselbe Name. Dem sein Vater hat derselbe Name gehabt wie unser Herr Jesus. Bar Jesus, Sohn des Jesus. Und es ist ja genannt, er war Jude. Deswegen sagt der Paulus zu diesem Mann auch, hörst du nicht auf, krumm zu machen, die geraden Wege des Herrn? Einem Heiden könnte er das so gar nicht sagen, weil der Heide, der kennt die Wege des Herrn gar nicht. Aber von dem weiß er, der hat eine größere Verantwortung, weil er Jude ist und das Wort Gottes kennt. Der ist als Kind in der Synagoge genauso erzogen worden wie alle anderen Judenkinder. Ja. der hat die Schrift kennengelernt, der hat eine größere Verantwortung. Der wüsste, der könnte wissen, was die Wege des Herrn sind, aber er hat sich vom Herrn abgewandt. Und deswegen sagt er zu ihm und tadelt ihn, dass er aufhören soll, die Wege, die geraden Wege des Herrn krumm zu machen, sprich das Wort Gottes zu verbiegen und nicht im Herrn, im Sinn des Herrn zu handeln, sondern im Sinn von Dämonen. Das ist falsche Prophetie. Ganz typisch falsche Prophetie.
Noch 5 Minuten.
Okay, dankeschön. Im Übrigen, unser Herr Jesus tadelt eine Personengruppe ähnlich scharf. Das sind die Pharisäer und auch in mancher Hinsicht die Sadduzäer, ja. Weil sie eine größere Verantwortung haben, weil sie ja sagen, wir sagen euch den Weg Gottes. Und wenn sie ihn dann letztlich doch verbiegen, da ist sehr scharfe Kritik in der Bibel, taucht hier auf. Wenn du siehst, wenn dann später, wenn wir sehen, wie Paulus in Athen predigt, vorher geht er durch die Stadt, ja, die ganzen Götzentempel und der Paulus, der kocht innerlich, ja, der ist richtig zornig. Aber als er dann anfängt zu predigen, denkst du, der hat jetzt Kreide gefressen. Ja. Da ist er plötzlich, ja, ich habe da einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott, und ich verkündige euch den unbekannten Gott. Warum geht er mit denen so um? Weil sie wenig Verantwortung für ihre falschen Wege haben. Ja, die kennen das Wort Gottes überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung, wo der Weg Gottes lang geht. Die kennen Gott wirklich nicht. Und deswegen packt er die, sage ich jetzt mal, mit Sanfthandschuhen an. Aber das nur kommt später irgendwann mal. Jesus bestätigt deine Verkündigung. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich, sagt Saulus zu dem Zauberer, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemand, der ihn an der Hand führte. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Lehre des Herrn bedeutet auch Zeichen und Wunder. Das gehört eben mit dazu, dass Gott durch Zeichen und Wunder sein Wort bestätigt. Deswegen dürfen wir in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, auch in unserem Diensten, du darfst wirklich auf Gott hören, Herr, wie soll ich in der oder der Situation handeln? Soll ich für den Kranken beten? Hast du da was vor? Beten dürfen wir natürlich immer, aber wenn Gott dir mehr Glauben dafür schenkt, dann kannst du mutiger beten, ja. Die Lehre des Herrn in Markus 16, Vers 17 und 18 ist eine Zusammenfassung. Ist sicherlich ein Text, der später noch hinzugefügt worden ist, aber nichtsdestoweniger ist er die Wahrheit und ist als Wort Gottes anerkannt. Ist eine Zusammenfassung, wie Gott mit uns ist als Gläubige. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. Die Folgen werden denen, die da glauben. Das ist nicht nur die Apostel, sicherlich ganz in vorderster Linie, die Apostel sind damit gesegnet worden, sage ich jetzt mal. Aber es sind alle, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Deswegen, du darfst auch für einen Bruder oder Schwester oder auch jemand anders ein Befreiungsgebet sprechen über ihn, weil Dämonen sind dir untertan. Weil du dem Herrn gehörst, weil der Geist Gottes in dir wohnt. In neuen Zungen werden sie reden, mit anderen Worten, sie werden in neuen Sprachen beten. Auch das ist etwas, was jeder von euch haben kann. Und ich möchte es euch auch sehr nahelegen. Ich glaube, dass Gott wirklich das in aller Regel für jeden Gläubigen hat. Nicht, dass jeder im Gottesdienst das ausüben wird, aber für dein persönliches Gebetsleben ist es unwahrscheinlich wertvoll. Sie werden Schlangen mit den Händen hochheben. Gut, ist ein Text, wo ich ganz ehrlich gesagt selber ein bisschen so meine Frage habe, wie was damit gemeint ist. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Mir ist das Beispiel von Paulus dabei eingefallen, als er auf Malta gestrandet ist. Ja, ich glaube nicht, dass da ein Spiel mit gemeint ist. Ja. Ich habe schon mal gehört, dass auch da siehst du, wie verrückt manche sind, ja, wo der Geist Gottes sicherlich nicht mehr am Werk ist. Ja, Christen, die Schlange auf der Bühne. Und ich glaube, einer ist dann sogar mal tödlich gebissen worden. Ja, habe ich so im Internet mal gelesen. Also wenn das ist mit Sicherheit nicht gemeint. Ja. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden. Ich denke, das sind dann Situationen, wo wir vielleicht zu sowas gezwungen sind oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gott wird sich zu seinen Heiligen stellen. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Das gehört eben dazu, dass wir dem Herrn dienen und dass er mit uns ist, dass er sein Wort bestätigt. Amen. Ich bete noch mit uns. Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zeigst, dass du mit jedem Gläubigen bist. Ich bitte dich auch für meine Brüder und Schwestern und für mich selbst, Herr, dass wir durch dein Wort und deinen Heiligen Geist immer klarer und auch immer strategischer mit dir gehen. Dass wir dir effektiv dienen, Herr. Danke, dass wir dir überhaupt gehören, dass wir dir dienen können, dass wir nicht irgendwelchen anderen Ideologien dienen müssen, ja, die am Ende nichts bewirken werden. Halleluja. Amen.